Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Ich kaufe auch Klamotten auf dem Flohmarkt, aber auch ganz viel im Geschäft. Ich kaufe gerne Gemüse aus der Region, aber auch zwischendurch mal Ananas und Mango. Was bin ich? Eine halbe Umweltsau vielleicht? Ich hoffe, ihr macht es besser und lebt richtig nachhaltig. So wie die Weltverbesserer, die wir euch vorstellen in unserem Ab 21 Podcast. Filmemacher Klaus Langbein zum Beispiel ist für seinen Film Zeit für Utopie um die Welt gereist und hat sich Menschen und deren Projekte angeguckt, mit denen sie eben versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und Fred Frohloff lebt im Gemeinschaftswohnprojekt Kalkbreite in Zürich und versucht, möglichst wenig Ressourcen zu verbrauchen. So wie auch Philipp Reichelt in seinem Berliner Café Isler Café mit der Kreislaufwirtschaft. Jede Menge gute Ideen zur Nachhaltigkeit, jetzt also im Podcast. Viel Spaß!
Deutschlandfunk Nova.
In Zürich, mitten in der Stadt, da steht ein riesiges Hochhaus. Das sieht aus wie ein Wellness-Design-Hotel, ist aber die Kalkbreite. Ein genossenschaftliches Gemeinschaftswohnprojekt, in dem wohnen lauter Menschen, die wenig Wohnraum für sich selbst haben. Dafür jede Menge Gemeinschaftsräume, Restaurants, Bars, Läden, Kino. Eine Stadt in der Stadt, in der auch Fred Frohhofer wohnt und versucht, möglichst wenig Ressourcen zu verbrauchen. Ich habe mit ihm gesprochen. Günstige Miete, Toplage. Was ist noch besonders an der Kalkbreite?
Ehrlich gesagt, es ist ein Projekt der Hausbesetzerszene der 80er Jahre. Das glaubt man kaum, aber es ist so. Weil die Hausbesetzungen forderten eigentlich immer mehr günstigen Wohnraum. Und da gab es dann Leute, die haben wirklich besetzt und das auch behalten können. Und diese Leute sind natürlich nicht mehr ganz die Jungen, wie sie dazu mal waren, als sie noch besetzten. Aber es ist immer noch der Groove dieser Hausbesetzer drin. Und wir haben übrigens sogar ein Restaurant, das Bebek, und das kommt aus der Kifferszene. Die hatten ursprünglich mal eine Grauerei und hatten neben der Grauerei hatten sie noch ein kleines Café gemacht. Die Grauerei, das ist ja Bestandteile zu verkaufen, um Hanf zu ziehen. Und das hat dann nicht richtig funktioniert. Aber das Restaurant hat gut funktioniert, haben sie es vergrößert und jetzt haben sie schon das zweite und das Tier in der Kalkbreite.
Krass, was habt ihr noch für tolles Zeug bei euch in der Kalkbreite? Ich glaube, ich muss mal Urlaub machen bei euch, echt.
Oh, unbedingt, ja, wir haben eine Pension, du kannst direkt hier in der Kalkbreite übernachten und dann haben wir eine Cafeteria beispielsweise, das ist so ein Common Space, also wo die Leute einfach selber kochen können oder Feste feiern und. Und das steht dir dann auch zur Verfügung, wenn du hier bist.
Mhm. Und ihr habt dann wahrscheinlich zuzüglich zu der Top-Lage und zu eurer sensationellen Ausstattung auch noch top-günstige Mieten, oder?
Verhältnismäßig ja. Die Kalkbreite ist ja kein Renditeprojekt, sondern geht unter Kostenmiete. Das heißt, wir zahlen wirklich nur die anfallenden Kosten. Und wir haben auch ein bisschen reduzierten Wohnraum. Also üblich ist ja in der Schweiz 45 Quadratmeter individuelle Wohnfläche pro Person im Schnitt. Bei Einpersonenhaushalten sind es dann allerdings 80 Quadratmeter. Und wir haben hier im Schnitt 31,2 Quadratmeter. Das bedeutet aber auch, dass die Mieten tiefer sind. Und was wir natürlich eben haben, sind so Orte wie die Cafeteria oder ein Bügelnähzimmer und. Räume, die wir in der kollektiven Nutzung haben. Und da kann man mit weniger Wohnraum auskommen. Da kann man natürlich dann Geld sparen. Und ich habe in dem letzten Vierteljahrhundert nie so wenig Miete bezahlt wie jetzt hier.
Jetzt wollen wir aber auch mal weg von dem Spaß kommen. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn es Spaß macht. Und es ist sicherlich für unsere Hörer auch hörenswert, dass sie nicht denken, wenn ich nicht nachhaltig leben möchte, dann muss ich auf total viel verzichten, sondern man kann auch schick und stylisch offensichtlich nachhaltig leben. Du bist jetzt jemand, der sagt, er möchte mit ganz wenig Ressourcen leben und ganz ökologisch. Wie machst du das konkret?
Und seit 31 Jahren versuche ich vegan zu leben. Das ist mal das eine. Dann haben wir in der Schweiz, benutzen wir pro Jahr 15 Kilo Textilien, also Schuhe, Kleider etc. Ich kaufe meine Textilien nur im Zweithandmarkt. Und das ist ja eine Nutzungsverlängerung. Und mit dem kann ich auch Ressourcen sparen.
Ich verstehe. Fährst du ein Auto?
Nein. Aber ich kann Auto fahren. Ich mache Carsharing, ja.
Okay, wie sieht's aus mit Wasserverbrauch? Ist ja auch immer sehr essentiell für alternativ bzw. für nachhaltiges Leben.
Richtig, ja, wir haben hier eine Gruppe, Leichtleben nennt sich die, und die lassen sich auch besser monitoren. Also ich bin da angehängt am Monitoring, zwischen 50 und 60 Litern drin, so genau, stimmt. 60 ist so der untere Schnitt eigentlich, ich bin einer, der am wenigsten braucht, ja. Aber eigentlich müsste man, aus ökologischen Gründen, müsste man noch ein bisschen sparsamer sein. Aber
und du trinkst dann nur Leitungswasser oder wie machst du das?
Ja, also ich trinke sehr viel eigentlich Tees, Schwarz-Grün-Tee, alles Mögliche, und kein Mineralwasser, das ist richtig, ja. Weil Mineralwasser, vor allem wenn es dann noch importiert wird aus dem Ausland und die Abfüllanlagen und, ist gar nicht ökologisch. Und wir haben in der Schweiz ein wirklich hervorragendes Wasser.
Er lebt seit 31 Jahren vegan, trägt Second-Hand-Kleidung, trinkt nur Leitungswasser. Und außerdem wohnt Fred Frohofer auch in der Kalkbreite. Das ist ein genossenschaftliches Gemeinschaftswohnprojekt im Zentrum von Zürich. Vor 4 Jahren ist es gebaut worden von Menschen, die unsere Welt nachhaltig verbessern wollen. Und das machen sie, indem sie in der Kalkbreite zusammenwohnen mit möglichst wenig privaten und möglichst vielen Gemeinschaftsräumen. Ich habe mit Fred gesprochen. Er hat ja schon erzählt, was er alles nicht tut und wo er sich umgestellt hat, um nachhaltig zu leben und Ressourcen zu sparen. Ich habe ihn gefragt, wie sieht's denn mit einem Handy aus? Hast du eins?
Ich telefoniere gerade damit. Ja, das habe ich.
Böse.
Es gibt so alternative Produkte, und da habe ich jetzt eins bestellt, das gebaut wird. Also das heißt, ich kaufte es, damit die das bauen können. Es wurde mir auf Ende letztes Jahr versprochen, und das kriege ich Anfang nächstes Jahr. Und weil mein Alters den Geist aufgegeben hat, musste ich dann so ein 4-jähriges dazwischen schieben.
Ich verstehe. Das ist natürlich aber auch... Sind die anderen Menschen, die bei euch in der Genossenschaft wohnen, sind die auch alle so drauf wie du, dass sie sagen, sie wollen möglichst wenig?
Nein, nicht alle. Also es gibt schon viele, die ein bisschen nachhaltiger leben wie die restliche Bevölkerung. Aber wir haben eine Umfrage mal gemacht, bevor die Leute eingezogen sind und dann, als sie drin waren. Und also das Nutzerverhalten, Verkehr etc. Und die Datengrundlage war nicht gut, aber ich könnte mir noch vorstellen, dass es wirklich so ist. Wir hatten plötzlich mehr Flugkilometer auf dem Zähler von den Leuten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sagen, ja, jetzt wohne ich so ökologisch und so, jetzt kann ich schon mal auf die Malediven fliegen. Geht aber nicht auf, nicht wirklich. Ja, nicht das richtig. Ist ganz schlimm, fliegen.
Darf bei euch dann jeder rein, wenn du sagst, dass die nicht alle so drauf sind wie du?
Ja, das ist keine Grundvoraussetzung, dass man ökologisch leben muss. Es ist so, wir haben eine Regel, auf was man alles schauen muss. Also wir wollen eigentlich eine hohe Durchmischung, und deshalb schaut man dann, dass das Alter durchmischt ist, dass wir gleich viel von beiden Geschlechtern haben. Die Akademikerquote ist ein Kriterium und der Ausländeranteil. Bei der Akademikerquote und beim Ausländeranteil schlagen wir ein bisschen drüber. Also es ist ein bisschen mehr als in der Schweiz. Geschlechter auch sind wir bei den Frauen ein bisschen höher drin. Aber das kann man halt mit 259 Leuten nicht genauso abbilden.
Welche Schwachstellen hat euer Haus?
Wir haben einige Dinge, die nicht so gut funktionieren, weil das noch ein bisschen zu klein ist. Also die 259 Leute, die produzieren zu wenig Gäste, dass wir unsere Gästepension ausfüllen können. Darum kannst du dich auch selber einmieten. Dann haben wir einen Großhaushalt gegründet, und da sind etwa 65 Leute dabei. Und da hatte man im Vorfeld lange überlegt, ja, ist das für größere, kleinere Gruppe und so. Das ist einfach eine Küche, wo gekocht wird, da gibt es Abendessen immer werktags. Und man hat dann ein bisschen Angst gehabt, das für die ganze Kalkbreite zu machen. Ja, braucht man das und so? Und heute bereuen wir es. Heute würden wir das für die ganze Kalkbreite machen, weil wir gemerkt haben, das ist einfach wirtschaftlich unsinnig für 65 Leute, wo dann meistens nur ein Drittel kommt, zu kochen. Es wäre gescheiter, für alle zu kochen. Dann würde sich die Stelle viel besser rendieren. Also das hat nicht funktioniert. Und was wir auch haben, wir haben das war ganz am Anfang ein Wunsch, eine Sauna.
Ach, schön. Die ist ja schon voll alternativ. Gerade so eine Sauna, ne? Ist ja total ressourcenschonend.
Das Problem ist, die ist viel zu groß. Das heißt, sie verschlingt zu viel Fläche. Man könnte natürlich als kleine Gruppe, man kann bis zu 10 Leute kommen rein. Und dann sind die Kosten, oder, für Energie und so weiter, kann man dann schön aufteilen. Aber es funktioniert nicht so richtig. Es ist ein Experimentierfeld hier auch, und wir geben das ja auch weiter, dass es Dinge gibt, die man vielleicht das nächste Mal hinterfragen müsste. Aber sonst im Großen und Ganzen, ich denke, die Ziele, die man ursprünglich im Sinn gehabt hat, die haben wir alle erreicht. Und ja, das Zusammenleben hier ist gut.
Findest du, dass ihr eine Utopie lebt oder ist es deiner Meinung nach so, dass Kalkbreite auch massentauglich ist?
Massentauglich auf jeden Fall. Also man nennt das, glaube ich, Utopie, wenn es eine Utopie ist, die wirklich Wirklichkeit geworden ist. Ja, wir gehen einen Schritt weiter wie andere Genossenschaften. Ich mache auch Führungen hier, ich sehe es an meinem Umfeld und so weiter. Es sagen sehr viele Leute, ja, in diese Richtung müssen wir gehen, das macht Sinn. Es ist nur schon... Also es sind auch sehr viele Kinder jetzt hier geboren. Ich glaube, viele Bewohner, oder die wussten, ich kam dann in die Kalkbreite, die haben nur darauf gewartet, um hier zu wohnen und dann Kinder zu produzieren. Also das hat wahnsinnig viel Potenzial eigentlich, um wirklich ein besseres Leben zu haben. Und das sehen die Leute.
Ich hoffe, du arbeitest auch mit daran, dass die Quote bei euch an Kindern ein bisschen ansteigt.
Ja, ehrlich gesagt, ich bin vasektomiert, bei mir geht gar nichts.
Ja, dann halt einfach nur Sex. Ist auch okay.
Genau.
Fred, ich danke dir sehr für das Gespräch. Es war sehr, sehr inspirierend. Fred Frohofer sagt, die Gesellschaft fährt sich an die Wand, beenden wir die Höllenfahrt und suchen uns einen neuen Weg in die Zukunft. Den geht er, indem er Ressourcen spart und in dem gemeinschaftlichen Wohnprojekt Kalkbreite in Zürich auf möglichst wenig privaten Raum verzichtet, zugunsten von Gemeinschaftsräumen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr länger Teil des Problems sein, sondern ich möchte Teil der Lösung sein.
Wir konsumieren zu viel. Wir besitzen mehr, als wir eigentlich brauchen.
Im Augenblick tun wir so, als hätten wir zwei Planeten.
Das sind lauter Menschen, die mit der Art, wie viele von uns leben und unseren Planeten Erde und seine Ressourcen ausbeuten, nicht einverstanden sind. Aber bevor sie an den anderen rummeckern, ändern sie lieber ihren eigenen Lebensstil. Sehr konsequent und beeindruckend. Und zu finden im Film Zeit für Utopie. Gemacht hat den Kurt Langbein. Er ist der Regisseur des Filmes und er ist dafür um die Welt gereist und hat Initiativen getroffen, in denen Menschen versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ich habe mit Klaus Langbein geredet, habe ihn gefragt, welches der Projekte, die Sie gefilmt haben, hat Sie denn am meisten beeindruckt?
Also mich haben alle Projekte natürlich sehr beeindruckt. Aber am meisten beeindruckt hat mich das Landwirtschafts- und Kooperativenmodell in Südkorea namens Hansalim, weil das zeigt, dass es tatsächlich möglich ist, 1,5 Millionen Menschen täglich mit frischer und nur regionaler Biokost zu versorgen. Und einige tausend Bauern bekommen damit eine ganz seriöse und vernünftige wirtschaftliche Grundlage. Also ein Modell, das zeigt, man kann eine ganze Stadt mit regionaler, frischer Biokost versorgen.
Wie funktioniert das Modell? Können Sie es ein bisschen erklären?
Das ist eine Genossenschaft, wo die Bauern Mitglieder sind und die Konsumenten Mitglieder sind. Für jedes der 2000 Produkte wird jedes Jahr ein Preisbildungsprozess eingeleitet, in dem die Bauern sagen, was sie im nächsten Jahr an Kosten erwarten. Es werden nämlich nicht Marktpreise gezahlt, sondern die Kosten der Bauern ersetzt, damit die leben können, vernünftig leben können von ihren Produkten. Also die tragen dann nicht mehr das Weltmarktpreisrisiko und die Konsumenten diskutieren mit. Am Ende wird entschieden und dann gibt es für 2000 Produkte die Preise fürs ganze Jahr. Jeder kennt sich aus und wenn man dorthin geht, staunt man nur, weil es einfach auch schöne, attraktive Läden sind, wo die Leute in den Städten einkaufen können. Und die Bauern schließen sich in den kleinen Regionen so als Gruppe zusammen und stützen sich gegenseitig. Man denkt sich vielleicht furchtbar, 2000 Produkte werden diskutiert von tausenden Menschen. Die laufen sehr zielgerichtet ab, weil die Menschen, wenn es um was Wesentliches geht, auch wirklich einen Blick fürs Wesentliche bekommen. Das habe ich dort gelernt. Und das Spannende daran ist, dass eben nachdem die Supermärkte und die Lebensmittelindustrie nicht zwischen sich haben, die Konsumenten und die Produzenten direkt miteinander arbeiten, dass eben 70% von dem, was die Konsumenten bezahlen, tatsächlich beim Bauern landen. Mhm. Bei uns landen ungefähr 20% und das geht sich eben für eine vernünftige bäuerliche Landwirtschaft nicht aus. Darum siegt bei uns die Agrarindustrie, aber das Gegenbild, die gelebte Utopie zeigt eben, dass das anders auch geht.
Jetzt haben Sie ja 4 Projekte erwähnt. Können Sie die anderen 3 Projekte auch eben kurz anreißen, was das für welche sind?
Ein weiteres Beispiel, das auch für einen ganz großen Bereich unseres ökologischen Fußabdrucks steht für die Konsumartikel, und zwar die Smartphones. Jeder von uns hat so ein Ding. Insgesamt gibt es auf der Welt schon so viele Smartphones, wie es Menschen gibt. Und jedes Jahr werden 1 Milliarde, ja tatsächlich 1 Milliarde, neu produziert. Und da gibt es ein kleines, schlaues Unternehmen in Holland, das es angeht, so ein komplexes Produkt nachhaltig zu produzieren. Die sind auf dem Weg dazu und gehen allen 54 Rohstoffen, die in so einem Smartphone drinnen sind, nach und fangen bei den Minen an, wo eben unter unglaublich schlechten Bedingungen gearbeitet wird, bis zur Fertigung in China, und versuchen überall Arbeitsschritt für Arbeitsschritt so zu verbessern, dass es eben einigermaßen fair und sozial verträglich zugeht.
Eine nachhaltige, bessere Welt. Wer von uns will das nicht? Es könnten wir alle unterschreiben, dass das eine gute Sache ist. Nur die meisten von uns tun ziemlich wenig dafür, dass das dann am Ende auch wirklich passiert. Was man tun könnte, wenn man eine Zeit und Energie hätte, das zeigt der Film Zeit für Utopien. Der Regisseur Kurt Langbein ist dafür um die ganze Welt gereist und hat Menschen in Initiativen getroffen, mit denen sie versuchen, unsere Welt tatsächlich ein bisschen besser zu machen. Ich habe mit Kurt Langbein geredet, habe ihn gefragt, wie wollen Sie Ihr Projekt denn, die Leute, die Sie da so darstellen, wie wollen Sie Ihre Projekte denn massentauglich bekommen?
Also zum einen ist es so, dass gar nicht so wenig Leute solche Wege gehen. Sozialwissenschaftler sagen, dass ungefähr 10% der Bevölkerung heute schon entweder anders wirtschaften, anders Austauschverhältnisse eingehen, es gibt ja auch Regionalwährungen, anders wohnen, anders leben, gemeinschaftlich entscheiden, demokratische Strukturen wählen, statt dem Prinzip der Gier zu folgen. Nur diese Menschen tun das relativ leise und sie haben keine gemeinsame Stimme. Und das ist eben auch ein Anliegen meines Films, zu zeigen, dass es so eine Stimme geben kann und ein bisschen dazu beizutragen, so eine Stimme zu bilden.
Aber wie viel müsste denn Ihrer Meinung nach der Staat dazu tun, andere Rahmenbedingungen für größere Projekte zu schaffen, die halt dann wirklich in die Breite gehen?
Also die große Politik wäre aufgefordert, und aus meiner Sicht ist sie dringend aufgefordert, solche kooperativen Strukturen, die jenseits von Gier und Umweltzerstörung arbeiten, zu fördern, statt sie zu behindern. Im Moment behindern sie sie eher. Und auf der anderen Seite die zerstörerische Industrie einzubremsen und zu behindern. Und die Lobbys dieser Industrien sind derzeit leider so stark, dass sie diese Entwicklung bremsen, wenn nicht gar verhindern. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass die positiven Kräfte einfach heute zu leise sind. Die müssen lauter werden.
Mhm. Haben Sie denn das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel nach diesem Hitzesommer, der recht offensichtlich mit dem Klimawandel zu tun hat, ich glaube, das hat inzwischen auch der Letzte begriffen, dass solche Sachen dazu führen können, dass die, wie Sie nannten, positiven Stimmen eventuell dann jetzt eine Chance haben, lauter zu werden?
Ich hoffe sehr, dass die Einsicht steigt. Ich glaube, dass heutzutage kaum mehr jemand da ist, der nicht mehr weiß, dass wir so nicht mehr weiter können.
Aber es weiß halt keiner, wie wir es machen sollen, ne? Das ist halt das Problem.
Das ist der Punkt. Solange wir nicht die Zukunftsbilder haben und wissen, wohin es gehen kann und dass das möglich ist, solange verursacht dieses Wissen eines potenziellen schwerwiegenden Verhängnisses, das auf uns wartet, produziert einfach nur Angst. Und mit dieser Angst kann man natürlich alles Mögliche anfangen. Das ist derzeit, was in der Politik passiert. Da wird schäbig auf Außenseiter und Randgruppen heruntergeschaut, da werden Ausgrenzungen betrieben. So, wenn es diese Zukunftsbilder gibt und die Menschen realisieren, dass es möglich ist, anders zu agieren, hoffe ich, dass es eine andere Entwicklung geben kann. Und ich hoffe auch, dass die Kräfte, die in diese Richtung argumentieren, allmählich stärker werden.
Haben Sie nicht ein bisschen Angst, dass wir Menschen eigentlich viel zu faul sind und dann am Ende doch das Smartphone kaufen, obwohl wir wissen, es wird eins unter fairen Bedingungen hergestellt, doch das Smartphone kaufen, was hier um die Ecke irgendwie leichter zu bekommen ist?
Natürlich gibt es die Sorge, dass die Menschen in diesen Marktmechanismen versuchen, den leichtesten Weg zu gehen, und der ist nicht immer der beste. Aber auf der anderen Seite sind die Menschen auch sehr daran interessiert, insgesamt zu einer positiven Entwicklung beizutragen, und alle Menschen, die solche Wege gehen, die haben ja auch viel davon, viel Persönliches davon, gute Sachen zu tun, macht auch ein gutes Gefühl und einen Austausch. Und ich glaube, dass diese Indikatoren letztendlich doch einen bedeutenden Einfluss bekommen.
Kurt Langbein war das, Regisseur des Films Zeit für Utopie. Darin hat er Menschen begleitet, die mit ihren Projekten unsere Welt verbessern wollen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Philipp Reichel und Peter Duran, das sind die Erfinder der Kreislaufwirtschaft. Die praktizieren sie in ihrem Café Isler Café. Das ist ein Café in Neukölln in der Nähe vom Hermannplatz. Mit besagter Kreislaufwirtschaft haben sie dieses Jahr den Deutschen Gastro- und Gründerpreis gewonnen. Das ist sowas wie der Start-up-Oscar für die Gastronomie. 460 Gründer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hatten verschiedenste Konzepte und sie haben es gemacht. Es muss also eine durchschlagende Idee für nachhaltiges Wirtschaften sein. Ich habe mit Philipp drüber gesprochen. Ein Café mit Kreislaufwirtschaft heißt, dass alles, was ich nicht aufesse, verarbeitet ihr weiter und der Nächste darf sich dann drüber freuen?
Grob zusammengefasst, das ist gar nicht mal so falsch. Aber die Grundidee ist eigentlich, dass alles, was passiert in unserer Wirtschaftswelt, ist eigentlich die lineare Ökonomie. Lineare Ökonomie bedeutet, dass man einen Rohstoff nimmt, den verarbeitet und den dann konsumiert und den Rest dann wegschmeißt. Klassisches Beispiel wären Batterien oder Klamotten oder eben Lebensmittelreste. Und wir aber überlegen uns, wie wir vom Rohstoff bis zum Ende das sozusagen wieder zurückführen können in den Kreislauf und deswegen eben einen Kreislauf daraus schaffen. Weil die lineare Ökonomie beinhaltet natürlich die Nachhaltigkeit, aber das ist nur ein Abbremsen des eigentlichen Verschwendungswahns in unserer Welt und wir wollen das Ganze aber stoppen und deswegen Kreislauf.
Okay, also ich zitiere mal kurz aus der Begründung, warum ihr den Hauptpreis gewonnen habt. Es gab ja noch irgendwie andere Preise, aber ihr habt den Hauptpreis gewonnen. Fair, nachhaltig und sympathisch. Die Gründer von Isla Berlin leben Kreislaufwirtschaft, hast du gerade erklärt, ziehen damit immer mehr Gäste in ihren Bann und regen zum Umdenken an. Im Café von Peter Duran und Philipp Reichel wird nichts weggeworfen und jeder Rest verwertet. Jetzt kommt's. Mit Tassen auf Kaffeesatz und leckerem Croissant, Brot, Pudding aus den Brotresten des Vortages hauchen die Gründer ihrem ganzheitlichen Konzept tagtäglich Leben ein. Diese ganzen Schnulli-Sachen mit Kaffeesatz und so, das werden wir später machen. Aber konkretes Beispiel, was verwendet ihr weiter, was andere Cafés zum Beispiel wegschmeißen würden?
Das klassischste Beispiel, weil es auch das wunderbar schönste ist als Beispiel, ist in einem Café geht ja ganz viel Milch raus, sprich Milchgetränke, Cappuccino-Latte. Und dabei entsteht auch immer ein bisschen was an Milchresten. Und diese Milchreste sammeln wir zum Beispiel in einen Behälter und stellen die dann in die Küche und geben die unseren Köchen. Und die wiederum hetzen diese Milch, die bereits einmal erhitzt worden ist, erhitzen die ein zweites Mal und machen entweder daraus Ricotta zum Beispiel, weil das ist einfach, wie man Ricotta macht. Oder wir stellen die Milch auch beseite und machen daraus Joghurt, sprich haben halt eine Joghurtkultur bei uns und machen Joghurt daraus. Und das heißt, wir machen eigentlich aus einem vermeintlichen Restprodukt, führen wir dem Ganzen einen zweiten Lebenszyklus hinzu und haben dadurch nochmal ein neues Produkt, nämlich unsere Müslis mit dem Joghurt oder eben unsere Sandwiches mit dem Ricotta. Das heißt, dass wirklich halt an der Stelle nichts weggeschmissen wird und das war halt auch der Kicker am Ende zu dem Preis tollerweise, wo die Leute auch frenetisch geklatscht haben, obwohl wir nur 5 Minuten pitchen durften, dass wir im Prinzip aus einem vermeintlichen Restprodukt einen nochmal neuen Wert erschaffen haben und halt im wahrsten Sinne des Wortes auch profitorientiert arbeiten, aber halt im nachhaltigen Sinne.
Ja, aber wie viel Müll habt ihr denn überhaupt am Tag? Habt ihr überhaupt welchen?
Klar hat man hier und da ein bisschen Müll.
Ist aber ja auch wenig, oder?
Ziemlich wenig, genau. Das bisschen, was übrig bleibt, zum Beispiel wandert auf jeden Fall in unsere Kompassbank. Wir haben auch so eine Kompassbank bei uns stehen, wo die Würmer alles zerfressen, was den Biomüll betrifft.
Sehr krass.
Ansonsten haben wir aber natürlich ganz klar auch eine Papiermülltonne oder halt eine Restmülltonne, die aber echt verhältnismäßig wenig ist im Vergleich zu anderen.
Jetzt gibt es hier so ein paar Produkte, die sind auf dem Markt, die könnt ihr nicht verwenden, weil ihr einen zu großen Anteil wegwerfen müsstet. Fühlt ihr euch da manchmal doch ein bisschen eingeschränkt, so im Gegensatz zur Konkurrenz, die ja im Grunde alles nehmen kann, was sie will?
Wir glauben, dass es immer der falsche Ansatz ist, zu denken, dass man eingeschränkt ist, wenn man versucht, was anders zu machen. Das Beispiel kommt auch immer ein bisschen so aus diesem zum Beispiel veganen Alltag, dass irgendwie alle Leute sagen, hey, ich kann nicht vegan leben, ich bin dann so eingeschränkt, ich kann ja nichts essen. Stattdessen aber nimmst du einfach das, was alles da ist und erschaffst dir daraus eine neue Küche. Und das ist für uns auch der gleiche Ansatz, dass wir sagen, hey, es gibt keine Einschränkung, am Ende nehmen wir das, was da ist und das, was möglich ist und benutzen das. Und wenn etwas auf den Tisch kommt, was einfach nicht funktioniert in unserem Konzept, dann fällt es halt einfach weg. Aber das sehen wir nicht als Einschränkung, sondern ganz klar als Möglichkeit, uns auch kreativ auszutoben.
Wenn jetzt andere Leute zuhören, die sagen, ah, cooles Café, würde ich auch gerne machen. Was sagst du denen, wie müssen sie es anstellen, sich umzustellen? Hast du konkrete Tipps? Was habt ihr gemacht?
Also dreisterweise kann ich natürlich sagen, dass wir gerne konsultationstechnisch zur Verfügung stehen, weil das jetzt auch der Plan
okay.
ist.
Ah, okay. Ich verstehe. Um es mal zu übersetzen, ihr möchtet Geld für eure Beratung?
Langfristig ja, weil am Ende, klar, müssen wir gucken, wo wir damit hinkommen. Das Spannende und das Wichtige aber ist, das, was wir machen, das funktioniert bei uns im Café im Kleinen schon echt nett. Aber damit das Ganze wirklich Sinn macht, muss es halt wachsen. Wachsen heißt, dass im Prinzip andere Cafés mitmachen, im besten Fall auch andere Gastronomiebetriebe im Allgemeinen. Und die versuchen wir dann zu ermutigen, solche gewissen Ideen umzusetzen und mit halt zu integrieren, zu implementieren. Und wenn jetzt jemand einen neuen Laden aufmacht, am Ende geht es einfach nur darum, jedes Produkt sich anzuschauen, so gehen wir auch vor, jedes Produkt sich anzuschauen, was man verwendet und zu hinterfragen, wie weit kann ich es weiter benutzen und wie viel muss ich davon wegschmeißen. Wir sortieren zum Beispiel gewisse Produkte, haben wir aus unserem Portfolio gestrichen, wenn die eben nicht in diese Kreislaufwirtschaft gepasst haben.
Kannst du ein Beispiel kurz sagen?
Beispiel, also dass man zum Beispiel Gemüse nimmt. Ich nehme als Beispiel mal sehr gerne die Karotte. Die Karotte hat entsprechend Grün obendran. Klassischerweise wird normalerweise das Grün abgeschnitten, weggeschmissen. Wir aber kaufen geilste Karotten ein mit dem Grün und wissen, dass es von einem biozertifizierten Demeter-Betrieb kommt. Und dieses Grün können wir entsprechend auch verwenden und benutzen das für Pesto. Das heißt, wir haben eine Karotte mit vermeintlichem Rest, aber kein Rest, sondern haben Pesto daraus gemacht. Und das ist halt das Wichtige, einfach sich ein Produkt anzuschauen und zu gucken, was man alles damit anstellen kann. Und natürlich auch über den Tellerrand hinauszuschauen.
Euer Konzept Nachhaltigkeit liegt ja wirklich super im Trend. Wie ausschlaggebend war das deiner Meinung nach für den Sieg?
Ich würde jetzt dreisterweise behaupten, dass wir einen Trend setzen.
Klar,
Trend
würde ich an deiner Stelle auch sagen.
Naja, weil natürlich allein der Begriff Nachhaltigkeit, das ist wirklich ausgelutscht. Es geht mir inzwischen sogar schwer über die Lippen. Nicht nur, weil ich so häufig gerade darüber rede, sondern einfach, weil es so viel auch, ich sag mal, Falsches eigentlich auch implementiert, nachhaltig sein zu wollen. Alle Betriebe, alle großen Firmen versuchen sich dieses Thema anzuziehen und irgendwie zu verwirklichen, was am Ende aber halt dieses klassische Greenwashing am Ende nur noch ist. Irgendwie was schick zu machen, in einem grünen Packaging zu machen und zu sagen, wir sind jetzt nachhaltiger und achten auf unsere Mitarbeiter oder unsere Produkte. Das ist viel zu wenig und viel zu kurz gedacht. Deswegen, was wir von Anfang an gemacht haben und deswegen auch sowas wie diese Thematik Nachhaltigkeit, haben wir automatisch bei uns implementiert und automatisch auch halt gelebt. Und ich glaube, das war auch das, was uns bei dem Pitch, sprich bei dem Gewinn, aber auch im Alltag immer wieder begleitet ist, dass wir die Dinge mit Selbstverständlichkeit machen und die Leute dann mit einem großen Aha-Effekt vor uns sitzen und anfangen, Fragen zu stellen, was einfach mehr Kraft und Energie auslöst, als jemandem von vornherein zu sagen, hier, du hast jetzt hier ein Brotpudding mit Brotresten. Das hört sich halt im ersten Moment nicht so cool an.
Nee, hört sich nicht so sexy an, muss ich auch sagen.
Wäre dann aber jemand, der das dann isst und sagt, boah, Hammer, was ist denn das? Und dann kann man erklären und dann ist so, boah.
Gut, dann machen wir es so. Wir kommen jetzt dann wirklich zu dem leckeren Brotpudding aus den Resten vom Vortag. Wissen eure Kunden, dass das die Reste vom Vortag sind? Kommuniziert ihr das so? Steht das so auf der Karte oder sagt ihr das einfach nicht und bietet das so an?
Nee, das kommunizieren wir nicht so, dass es sozusagen Brotreste sind, sondern das heißt einfach Brotpudding. Und eigentlich, wenn man sich ein bisschen mit, ich sag mal, Backkultur auseinandersetzt, weiß man, dass ein Brotpudding eigentlich auch aus Brotresten gemacht ist.
Nee, aber dass sie vom Vortag sind, meine ich.
Um ehrlich zu sein, sie sind sogar aus der ganzen Woche.
Ah, es wird noch
das
schlimmer.
Das Ding ist, wenn wir Brotreste haben, sprich Croissants oder Schokobrötchen, dann frieren wir die einfach ein und benutzen sie dann erst eben für den Brotpudding am Wochenende.
Ja, macht Sinn. Also ihr kommuniziert das offen und die Kunden sagen, cool, ich hätte nicht gedacht, dass es so geil schmeckt, aber sie probieren es trotzdem, finden es dann geil.
Genau.
Wer denkt sich solche Rezepte aus? Woher kommt sowas?
Im ersten Schritt natürlich klar Peter, der halt sich einfach Gedanken darum gemacht hat, was man wie verwenden kann. Und am Ende aber halt auch unsere Köche. Das ist einmal der Yannick, der richtig tolle Arbeit leistet zu dem Thema und auch die Isabella, die beide diese Grundidee voll aufgesogen haben und sich halt austoben im wahrsten Sinne des Wortes und deswegen halt solche Sachen dann noch machen.
Dann müssen wir noch auf die Tassen aus Kaffeesatz kommen, die ja auch sehr lobend erwähnt wurden. Wie macht man aus Kaffeesatz eine Tasse?
Das ist total spannend und diesen Erfolg dürfen wir nicht für uns reklamieren, sondern das ist der liebe Julian. Julian Lechner hat vor Jahren ein Studiumsprojekt gemacht. Das hieß damals, beziehungsweise jetzt professionell, heißt es Kaffeeform. Und er hat sich halt einfach gefragt, was man mit dem ganzen Kaffeesatz eigentlich so machen kann, den es da draußen ohne Ende gibt. Und der hat angefangen, einfach rumzuexperimentieren im Rahmen seines Studiums und dann herausgefunden, dass man diesen Kaffeesatz eigentlich verarbeiten kann, benutzen kann für was anderes, nämlich eben für Kaffeetassen. Und was er gemacht hat, der hat diesen Kaffeesatz genommen und vermengt den mit so Holzresten, Holzspänen und einem gewissen Bindemittel. Und dadurch entsteht dann im Prinzip diese Kaffeetasse. Das ist über 50, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, über 50% ist es Kaffeesatz und der Rest sind eben Holzspäne. und hat diese Tassen ausgeschaffen, die halt auch echt leicht sind, fühlen sich im ersten Moment ein bisschen wie Plastik an, aber sind eben aus natürlichen Stoffen gemacht und eben vermeintlichen Müll. Und das geht ab wie die Lutz. Die Leute kaufen es wie blöd bei uns. Und
ach, die kann man bei euch auch kaufen, die Tassen?
Kann man bei uns auch kaufen.
Ach so.
Wo wir hier auch, um das zum Besten zu geben, von inneren und äußeren Kreisläufen reden, die wir bei uns im inneren Café haben, aber eben auch nach außen tragen und eben in solchen Firmen wie Caféform arbeiten.
Ich sehe schon, es geht weiter.
Allerdings.
Also ihr beratet dann demnächst nicht nur, ihr verkauft eure eigenen Produkte, also eure Kaffeetassen. Was kommt dann? Ihr übernehmt die Weltherrschaft.
Mit Essen und mit der Kreislaufwirtschaft ja, aber nicht die Menschen. Nee.
Das Isla Café in Berlin-Neukölln hat ein spezielles Nachhaltigkeitskonzept: Kreislaufwirtschaft. Weiterverwenden statt wegwerfen ist das Motto. Und Philipp Reichel setzt das wirklich sehr, sehr konsequent in seinem Café um.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Glasgow. Britische Tierärzte haben einem Hund einen 20 cm langen Hühnchen-Kebab-Spieß aus dem Magen operiert. Hoshi, ein Parshay, eine Rasse aus China, hatte plötzlich ein merkwürdiges Geschwulst an der Seite. Was die Tierärzte aus Glasgow auf einer Röntgenaufnahme entdeckten, machte sie fassungslos. Nicht selten verschluckten Hunde Steine oder kleine Plüschtiere. Aber so ein langer Spieß sei nun doch ungewöhnlich, berichtete Veterinär Ross Allen heute der Nachrichtenagentur PA. Hundebesitzer sollten bei Grillpartys sehr aufpassen. Dem 6-jährigen Tier geht es nun wieder gut. Hoshi ist ein bisschen verrückt, sagte Besitzerin Sandra Kinn, die selbst Vegetarierin ist.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.